Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ich grüße euch ganz herzlich und für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Benjamin Miete, momentan oder normalerweise bin ich in der Moderation mit vorne, darf in der Gemeindeleitung mit dienen. Und wir befassen uns als Gemeinde ja schon eine ganze Weile mit Gleichnissen aus dem Neuen Testament in diesem Jahr. Und dazu gab es eine Predigtschulung und wir haben in diesem Jahr pro Monat eine Predigt dazu. Also heute habt ihr die eine Predigt für diesen Monat dann mitbekommen, wenn ihr heute dabei seid. Gern könnt ihr die Predigten auch nachhören auf dem Podcast unserer Gemeinde. Und die letzte Predigt war die von Lukas Schierer zu dem Gleichnis vom ungerechten Verwalter, wenn ihr euch erinnert. Und dieses Gleichnis von dem ungerechten Verwalter, das steht auch fast direkt vor unserem heutigen Gleichnis im selben Kapitel. Wir können also davon ausgehen, dass die Zuhörer, die Jesus hier mit diesem Gleichnis, was wir heute lesen wollen, angesprochen hat, dieselben sind, denen er das Gleichnis, was wir uns heute anschauen wollen, das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus erzählt hat. Jesus spricht nämlich zu seinen Jüngern und besonders zu den Pharisäern, also Leuten, die es mit dem jüdischen Glauben besonders ernst machen. Ich möchte jetzt mit euch gemeinsam das Gleichnis einmal lesen und wir wollen uns dann anschauen, was Jesus mit Hilfe dieses Gleichnisses verdeutlichen wollte. Als Überschrift habe ich der Predigt gegeben: Warte nicht auf Wunder. Der Text steht in dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 19 bis 31, in der Form, könnt ihr gerne mitlesen. Es war aber ein reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor, voller Geschwüre. Und er begehrte, sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers in Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Kind, denk daran, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet. Du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er aber sprach: Ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablegt, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht: Sie haben Mose und die Propheten. Mögen sie die hören? Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm: Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Soweit der Bibeltext, soweit dieses Gleichnis. Ist schon alles ein bisschen merkwürdig. Zu Beginn werden uns hier zwei Männer vorgestellt. Man kann eigentlich sagen, sie werden uns gegenübergestellt. Sie haben eine ganz völlig unterschiedliche Lebensrealität auf dieser Welt. Der eine Mann war sehr wohlhabend. Und wir lesen von seiner Kleidung, seinem Essen, seinem Wohnen, von seinem Lebensglück, was er einfach die ganze Zeit genoss. Alles war top. Und dieser Mann brauchte sich um gar nichts Sorgen zu machen. Er lebte praktisch in seiner eigenen Welt aus Luxus. Würde sagen, vielleicht hier, Villa da, Bentley dort, Gucci, Prada, Armani, alles, was man sich so vorstellen kann, was man sich wünscht. Und verrückterweise direkt daneben lebt ein anderer Mann. Er lebt praktisch obdachlos an der Einfahrt des reichen Mannes und war auf dessen Essensreste angewiesen, wie wir lesen. Es ging ihm aber nicht nur, sage ich mal, von seinem Einkommen, von seinem Reichtum schlecht, sondern es ging ihm auch körperlich schlecht. Er hatte ganz viele Hautkrankheiten. Sein ganzes Leben war eigentlich total erbärmlich, wenn wir uns das so durchlesen. Und es ist das komplette Gegenteil dessen, was über den reichen Mann berichtet wird. Interessant ist, dass dem armen Mann hier in diesem Gleichnis ein Name gegeben wird, weil das ist in den anderen Gleichnissen normalerweise nicht der Fall. Und entweder hat der Name für das Gleichnis eine sehr wichtige Bedeutung oder vielleicht gab es auch eine Person, die genau so hieß und auf die Jesus hier anspielt. Interessanterweise bleibt aber der reiche Mann ohne Namen. Der, der eigentlich gesellschaftlich viel anerkannter gewesen wäre, der, mit dem sich vielleicht auch mehr diese Leute, die das Gleichnis gehört haben, die Pharisäer identifizieren hätten können. Der arme Mann heißt Lazarus und das heißt übersetzt, Gott hilft. Und dieser Mann konnte eigentlich nichts anderes auf dieser Erde als Hilfe von Gott zu erwarten, denn er selbst konnte sich ja überhaupt nicht helfen, wenn wir seine Situation uns anschauen. Er war völlig hilflos und den Umständen ausgeliefert. Von daher finde ich, ist das schon fast ironisch, dass er diesen Namen trägt, Gott hilft, da man ja von der Hilfe Gottes auf der Erde eigentlich gar nichts sehen kann. Scheint er das Gegenteil davon zu sein. Das, was beide Männer irgendwie dann trotzdem noch verbindet, sind die Hunde. Jetzt sind nicht so schöne Haushunde gemeint, sondern eher so unreine Straßenköter. Die bekommen die Essensreste des reichen Mannes ab, die eigentlich der Lazarus haben wollte. Und die lecken ihm die Wunden stattdessen. Er hat nicht mal mehr die Kraft, diese Hunde zu verjagen. Es ist eine richtig traurige und düstere Beschreibung dieser Situation des armen Mannes. Und wir lesen auch von dem reichen Mann, dass er anscheinend überhaupt keinen Blick für diesen armen, hilfsbedürftigen Nachbarn hatte. Er muss ihn jeden Tag gesehen haben, wenn er da mit seiner Kutsche an der Einfahrt vorbeikam. Und dieses Verhalten, das lässt anscheinend auf seinen Glauben schließen. Denn das, was ich glaube als Mensch, das zeigt sich in meinem Verhalten. Und nicht das, was ich nach außen hin zeige, was ich behaupte. Und auch unser Glaube als Christen zeigt sich in der Liebe, im Blick für andere Menschen. Dazu habe ich einen Vers aus dem Brief an die Galater, 5, Vers 6. Da heißt es, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Wir als Christen sollten für unsere Liebe bekannt sein. Sie ist Ausdruck unseres Glaubens. Ab Vers 22 kommt es jetzt zu einem ganz abrupten Szenenwechsel in dieser Gleichnisgeschichte. Wir haben das Leben hier auf dieser Erde beendet. Der Blick schweift von dieser sichtbaren Welt der Lebenden hinüber in die andere Welt derer, die schon gestorben sind. Das ist etwas sehr Besonderes, das so nicht häufig in der Bibel vorkommt. Und der arme Mann stirbt, wird von seinem Leid erlöst. Vielleicht hat niemand überhaupt davon Beachtung oder Kenntnis genommen, dass er nicht mehr da war. Er wird von den Engeln, wie es in dem Text heißt, direkt in den Schoß Abrahams getragen, sagt der Text. Zur Erklärung, Abraham ist für das jüdische Volk der Stammvater und damit eine der wichtigsten Personen überhaupt. Direkt bei ihm, da geht es jetzt dem armen Mann gut. Er braucht sich jetzt, um nichts mehr Sorgen zu machen. Er erlebt jetzt praktisch das Leben in Sorglosigkeit und Glück, was der reiche Mann auf der Erde hatte. Er ist praktisch in der Quelle des Glücks angekommen. Und auch der reiche Mann stirbt und findet sich im Hades, im Totenreich wieder. Und zur Erklärung dazu, Jesus beschreibt hier ein Szenario, das sich aus alttestamentlichen Lehren zum Leben nach dem Tod zusammensetzt. Hier drängt sich vielleicht für uns heute eher das uns bekannte Konzept von Himmel und Hölle auf, aber anstatt in diesen beiden Kategorien zu denken, möchte ich eher Mut machen, das als das Warten auf das jüngste Gericht zu deuten. Was ist damit gemeint? Jeder von uns Menschen wird direkt nach dem Tod wissen, wie es um ihn steht. Die einen sind an einem Ort der Qual, die anderen an einem Ort des Friedens. Und an dieser Stelle muss offen bleiben, ob diese Beschreibung hier bildhaft, also gleichnishaft zu verstehen ist, oder ob Jesus hier eine ganz konkret zu erwartende Realität mit diesen zwei Bereichen, die sich anscheinend auch irgendwie begegnen, aber doch entfernt sind, beschreibt. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diejenigen, die auf der Erde nichts mit Gott zu tun haben wollen, auch nach dem Tod in der Gottesferne sein werden. Denn den reichen Mann hatte dieses Schicksal ereilt. Er musste jetzt furchtbar leiden. Das Wort, das hier für den quälenden Schmerz, den er erleidet, gebraucht wird, finden wir auch noch einmal in der Bibel im Buch der Offenbarung, Kapitel 9, Vers 5. Da heißt es, es wurde ihnen Befehl gegeben, dass sie sie nicht töteten, sondern dass sie für 5 Monate gequält wurden. Ihre Qual war die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen sticht. Also eine unglaublich harte Tortur, wenn ein Skorpion einen Menschen sticht. Ein Gift, was das den Körper durchzieht. Jetzt kommen wir dazu, dass der reiche Mann Abraham um Hilfe anfleht. Spannend ist hier, dass der im Totenreich lebende reiche Mann mit ansehen kann, wie es anscheinend dem ehemals armen Lazarus geht. Er wendet sich also direkt an Abraham und fleht ihn an, dass er Mitleid zeigt mit dem Schicksal, was ihm seinen Tod betroffen hat. Und wie ich das schon gesagt habe, Jesus greift hier mit dem Stammvater Abraham auf eine ganz wichtige Person in der jüdischen Geschichte zurück. Auf Abraham geht praktisch das ganze jüdische Volk zurück. Abraham war ein von Gott reich gesegneter Mann. Und dieser Segen zeigt sich auch in der Form von Reichtum. Wir lesen das in 1. Mose 13, Vers 2. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Abraham hatte selber ganz viel Besitz. Und die Pharisäer, denen Jesus das Gleichnis hier erzählt, die sahen Reichtum auch als Segen Gottes und als etwas durchweg Positives an. Sie hielten vielleicht sogar zu viel davon. Aber Abraham war eben nicht nur reich. In Römer 4, Vers 1 bis 3 wird Folgendes von ihm gesagt. Was wollen wir denn sagen, hat Abraham, unser Vorfahr, dem Fleisch nachgefunden? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zu ruhen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also Abraham hatte nicht nur Reichtum, sondern er hatte Glauben. Das war der entscheidende Punkt. Und an anderen Stellen in der Bibel können wir lesen, dass Abraham im Unterschied zu diesem reichen Mann im Gleichnis bereit ist, auch sein Reichtum zu teilen. Zum Beispiel mit seinem Neffen Lot. Er überlässt ihm die Wahl des Weidelandes, nachdem es Schwierigkeiten gegeben hatte, dass beide Herden zusammensatt wurden. Lot wählt natürlich für sich den fruchtbarsten Teil des Landes aus. Und Abraham, der eigentlich das Anrecht hätte zu sagen, ich möchte da und dahin gehen, such du dir mal einen anderen Platz, er lässt sich ganz bewusst von seinem Neffen übervorteilen und setzt sein Vertrauen ganz auf Gott. Er wusste gar nicht, wie es dann mit ihm weitergeht an einem Ort, wo nicht so fruchtbares Land ist. Und wir können an anderen Stellen, zum Beispiel auch nach Abrahams Gastfreundschaft gegenüber fremden Reisenden uns anschauen. Abraham war zwar reich, aber er war ein großzügiger und freigebiger Mann. Abrahams Glaube wird also an ganz vielen Stellen sichtbar in seinem Handeln. So war auch seine Barmherzigkeit Ausdruck seines Glaubens. Und das gilt auch für uns Christen. Dazu habe ich mal zwei biblische Beispiele mitgebracht. Eine etwas längere und eine kurze. Die erste steht im Matthäus-Evangelium Kapitel 25, Verse 35 bis 40, wo Jesus etwas erzählt. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich denn hungrig und speisten dich? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihm sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr nie getan. Also eine Situation, die Jesus hier beschreibt, wenn später im Himmel wir vor ihm stehen werden, wie er unser Leben einschätzen wird. Er wird sagen, ihr habt das getan. Und das soll der Ausdruck unseres Glaubens sein. Und in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 17 steht auch noch einmal. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Barmherzigkeit sollte Ausdruck, also Folge unseres Glaubens sein. Und aufgrund der Wichtigkeit, die Abraham für die Juden, für die Zuhörer hatte, ist es auch nicht überraschend, dass sich jetzt nun also in diesem Gleichnis der reiche Mann an ihn wendet und ihm Hilfe bittet. Umso verwunderlicher muss es für die Zuhörer gewesen sein, dass Abraham jetzt diese Bitte um Hilfe verwehrt. Und mal ein bisschen was zur Erklärung dieser Art von Gleichnis. Es gibt ganz viele Gleichnisse, die einen ähnlichen Aufbau haben. Und das ist immer so, dass es genau drei Hauptpersonen gibt. Eine Person ist dabei die Autoritätsfigur und handelt so eine Art als Richter gegenüber den beiden Untergebenen. Also man darf sich nicht die drei Personen nebeneinander vorstellen, sondern wie zum Dreieck. Da sind zwei gleichberechtigt und einer ist die Autoritätsperson, steht darüber und handelt eben als Richter. Und diese beiden Personen, die da verglichen werden, die handeln ganz unterschiedlich. Und als Beispiel habe ich mal das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Habt ihr sicherlich oder viele von euch schon einmal gehört. Da geht es ja auch darum, es gibt einen Vater, es gibt einen Sohn, den verlorenen Sohn und es gibt den Bruder. Das sind also auch genau drei Personen. Und da war es so, der eine Sohn, der lässt sich das Erbe vorzeitig auszahlen, verprasst das ganze Geld, zieht von dem Vater weg merkt dann aber, dass es doch nicht so sinnvoll war, das ganze Geld irgendwie auszugeben und möchte zurückkommen zu dem Vater. Und der Vater freut sich, ist so glücklich, dass der Sohn zurückgekommen ist, dass er ein Riesenfestmahl ausrichtet. Und jetzt kommt der andere Bruder und sagt, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ärgert sich zu Tode, dass der Vater ein Fest bereitet für den anderen Sohn, der das ganze Geld verprasst hat. Und jeder, der dieses Gleichnis damals gehört hat, hätte sofort gedacht, na klar, gibt der Vater jetzt dem anderen Bruder, der sich hier beschwert, der die ganze Zeit zu Hause war, der nicht das Geld verprasst hat, der gibt dem Recht. Aber der Vater, der macht das nicht. Er handelt also ganz dem entgegen, was die Leute erwartet hätten. Und der Vater, er gibt den Auftrag, sich mit dem Bruder, der zurückgekommen ist, mit dem verlorenen Sohn, über die Rückkehr, über die Rückkehr soll sich der Bruder, der da geblieben ist, freuen, mit allen anderen, die auch dieses Fest feiern. Und genau dieselbe Struktur mit diesen drei Personen, eine ist als Richter über zwei gleichberechtigten Personen gestellt, die haben wir auch hier in diesem Gleichnis. Und diese Struktur des Gleichnisses, die weicht so festgefahrene Gedankenkonstrukte auf. Sie wirft eigentlich die Werte, die wir als Menschen Dingen beimessen, über den Haufen. Und sie fordert die Zuhörer auf, dass sie nachdenken. Sozusagen Taktik, wachrütteln durch Verwirrung. Und hier in dem Gleichnis ist es genauso. Der arme Mann, der reiche Mann und Abraham, das sind unsere drei Hauptpersonen. Und der arme Mann, der reiche Mann, die handeln ganz unterschiedlich. Und der reiche Mann wendet sich an Abraham. Abraham ist sozusagen die darüber stehende Autoritätsfigur. Und die Zuhörer erwarten, die das Gleichnis hören, dass jetzt die Bitte des reichen Mannes um Linderung des Schmerzes erhört wird. Und es ist für sie ja schon schlimm genug, dass dieser reiche Mann überhaupt in dieser Situation des Leides nach seinem Tod ist. Wir lesen ja in diesem Gleichnis überhaupt nichts davon, dass dieser Mann irgendwie verbrecherisch oder gotteslästerlich gelebt hätte. Und wie gesagt, Reichtum galt ja in der jüdischen Kultur als etwas Gutes, als Gottes Segen. Da wird doch Abraham als die höhere Autorität doch diesem Mann seine Hilfe zugestehen können. Aber nein, das tut er nicht. Ganze dreimal hintereinander weist er den reichen Mann ab. Und das ist hier eigentlich so für die Leute, die das gehört haben, der Schockmoment in diesem Gleichnis. Und die Zuhörer werden sich jetzt gefragt haben, warum um alles in der Welt hilft dieser Abraham dem reichen Mann nicht? Und wir wollen uns die zwei Antworten, die Abraham diesem Mann gibt, anschauen und davon Anwendungen für unser Leben heute ableiten. Die Antwort Nummer 1, die Abraham gibt, ist, es gibt einen zu spät. Abraham erklärt, dass eine Unterstützung für diesen reichen Mann aufgrund der Trennung dieser zwei Bereiche generell nicht möglich ist. Wir erinnern uns an die Namensbedeutung von Lazarus. Wer weiß es noch? Gott hilft, genau. Lazarus hat also in seinem Leben sein Vertrauen auf Gott gesetzt. Davon können wir ausgehen. Auch wenn wir in diesem Leben nicht viel gesehen haben. Jetzt ist dieses Vertrauen nach dem Tod alles wert. Es ist dementsprechend die Frage, worauf wir unser Vertrauen in diesem Leben hier setzen. Von wem wir Hilfe erwarten. Und es ist eine Frage des richtigen Zeitpunktes. Denn das macht Abraham hier auch ganz kompromisslos deutlich. Es gibt keine Linderung. Es gibt keine Rettung, es gibt keine Begnadigung nach dem Tod. Der reiche Mann, der fragt noch nicht mal Abraham, ob er ihn aus dieser Situation herausholen kann. Er ist so davon überzeugt, dass diese Situation ausweglos ist. Und der reiche Mann hatte zu Lebzeiten die Möglichkeit, sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Und diese Möglichkeit, die ist jetzt vorbei. Der reiche Mann war so von seinem Reichtum abgelenkt, er war so darauf fokussiert, dass er gar nicht an Barmherzigkeit dachte. Die Anwendung oder Aufforderung, die ich davon ableiten möchte, ist, triff deine Entscheidung für ihn. Denn das ist die alles entscheidende Lebensentscheidung. Diese Entscheidung haben die meisten Leute, die hier sitzen, bereits getroffen. Mit der Entscheidung für ein Leben unter Gott haben wir ganz deutlich gemacht, dass unser Vertrauen total auf Gott liegt. Gott hat uns geschaffen und als seine Geschöpfe gibt er uns die Möglichkeit, unseren Alltag mit ihm und im Vertrauen auf ihn zu leben. Wir wollen, dass Gott in unserem Leben die Basis ist, unser Fundament, auf das wir unser Lebenshaus bauen. Deswegen lasst uns heute neu darüber nachdenken, diejenigen, die diese Entscheidung schon für ihn getroffen haben, wofür wir uns damals entschieden haben. Unser Leben ganz im Vertrauen auf Gott zu leben. In Lukas 9, Vers 23 lesen wir die Aufforderung von Jesus. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf, täglich, und folge mir nach. Und unser Alltag besteht aus so vielen großen und kleinen Entscheidungen. Bitte Gott doch um Gebet, um Weisheit, Weitsicht, Klarheit, Hilfe, Beistand, Unterstützung, Kraft, Energie, Durchhaltevermögen, Geduld, Größe, Demut, das, was du brauchst. Lebe in Abhängigkeit zu ihm. Und wenn heute hier jemand sitzt, der diese Entscheidung für Gott und für ein Leben im vollen Vertrauen auf ihn noch nicht getroffen hat, den fordere ich dringlichst auf, diese Entscheidung nicht aufzuschieben. Die Bibel und nicht zuletzt dieses Gleichnis von Jesus warnen uns davor, dass es eben einen zu spät gibt. Keine Entscheidung ist dabei auch eine Entscheidung. Und die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen, die haben wir bis zum Tod. Und keiner von uns weiß, wann der eintreffen wird. Eine andere Aufforderung oder Anwendung, die ich mitgeben möchte, ist, weise andere Menschen darauf hin, dass es für sie einen zu spät gibt. Und diese Information ist besonders für die Personen wichtig, die dir am Herzen liegen, sei es Familie oder Freunde, die Gott nicht kennen. Mache auf Gott und sein Hilfsangebot aufmerksam. Gott will retten. Und ich fand das toll, wie ganz viele von euch auf WhatsApp zum Beispiel oder anderen Plattformen zu Ostern für eine Begegnung mit Jesus geworben haben. Oder der Verteilansatz, von dem Bernhard auch berichtet hat, dieses ganze Easter Reach Out von OM. Es gibt eine Evangelisationsgruppe bei uns in der Gemeinde auf Signal. Nutzt die gern. Redet mit euren Nachbarn. Nutzt euren Einfluss, um Menschen auf ihre Verantwortung hinzuweisen, sich zu entscheiden. Wenn sie nichts tun, haben sie sich auch entschieden. Und zwar gegen Gott. Und ich würde sagen, das ist für mich persönlich auch eine große Herausforderung. Ich mache das nicht so gern. Da fühle ich mich eher unwohl. Aber ich will euch dann Mut machen, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind, um Menschen zu gewinnen. Um Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es einem zu spät gibt. Das war die Antwort Nummer eins, die Abraham dem reichen Mann gibt, warum er ihm nicht hilft. Es gibt einen zu spät. Die zweite Antwort, die er gibt, es braucht vorher Erkenntnis und Buße. Zum zweiten Mal richtet nun der reiche Mann seine Bitte an Abraham. Und zwar sollen die Geschwister des reichen Mannes durch einen Boten gewarnt werden. Es soll ihm bitteschön nicht so ergehen, wie dem reichen Mann. Er hat jetzt wahrscheinlich Abrahams Erklärung verstanden. Er weiß, dass er in einer ausweglosen Situation ist. Und ich denke, er bereut seine Lebensentscheidung. Versetzt euch mal bitte in seine Lage. Sein ganzes Leben hat er aufs falsche Pferd gesetzt. Du bist die ganze Zeit davon ausgegangen in deinem glücklichen Leben, dass du auf der richtigen Seite des Lebens stehst. Und jetzt auf einmal danach merkst du, dass dein ganzes Lebenskonstrukt sich als falsch erwiesen hat. Es ist nichts wert. Es ist ein Scherbenhaufen. Dem reichen Mann liegt also am Herzen, dass seine Geschwister nicht den gleichen Fehler begehen wie er. Dass sie nicht ihr Vertrauen auf Gott setzen. Und Abrahams Antwort darauf ist ziemlich kurz und knapp. Er sagt, sie haben noch Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Was bedeutet denn Mose und die Propheten? Beide bilden ganz wichtige Teile der Tora ab, also der heiligen jüdischen Schriften unseres Alten Testaments. Mose war der, wenn ihr euch erinnert, unter dem das Volk Israel einen Bund mit Gott geschlossen hat und der dem Volk Israel die Gesetze Gottes überbrachte. Wie stellt sich Gott ein Leben als Mensch in Beziehung zu ihm vor? Das überliefert Mose. Die Propheten wiederum, die erinnerten das Volk immer wieder neu an diese Bundesbeziehung und an die Gebote Gottes. Sie riefen zur Umkehr und zur Buße auf, dass sie also ihr Leben, ihre Fehler bereuen und es ändern sollen, weil das Volk Israel nicht in der Beziehung, nicht in den Geboten Gottes lebte. Und jeder Israelit, der irgendetwas auf sich hielt, der wusste, was Mose und die Propheten berichten, besonders die Pharisäer. Und diese Kombination, die hier verwendet wird in dieser Stelle aus Mose und die Propheten, die finden wir noch an vielen Stellen im Neuen Testament. Zum Beispiel ganz am Anfang im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 45. Da berichtet Philippus, das ist ein späterer Jünger von Jesus, seinem zweifelnden Bruder Nathanael, dass er Jesus kennengelernt hat. Und dass er derjenige ist, dieser Jesus, von dem schon Mose und die Propheten sprachen. Und das ist für ihn, für den Philippus, die ultimative Bestätigung. Ich bin dem Retter begegnet. Und in Lukas 24, Vers 27, da erklärt Jesus selbst nach seiner Auferstehung den Jüngern, die nach Emmaus unterwegs sind, was alles über ihn in Mose und den Propheten gesagt wurde. Er selbst stützt sich darauf. Und dieser Jesus, genau dieser Jesus sagt von sich selbst in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das ist total toll und wichtig, was Jesus hier sagt. Ich wiederhole es nochmal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Jesus sagt also von sich, dass er die Lösung ist, dass er der Retter ist. Und theoretisch hätten an dieser Stelle die Pharisäer, die Mose und die Propheten gut kannten, zu dem gleichen Schluss kommen. Sie hätten Jesus als den Retter erkennen und ihr Vertrauen auf Jesus setzen müssen. Aber wie wir aus einigen Stellen der Bibel wissen, warteten sie lieber auf Wunder von Jesus. Um Wunder geht es jetzt auch bei der letzten Intervention des reichen Mannes. Er ist der Meinung, dass wenn Tote auferstehen würden, in diesem Fall der arme Lazarus, sozusagen wie als Zombie seine Familie nochmal warnen würden, dann würden die ihr Leben ändern. Und das ist schon sehr absurd. Das ist fast wie eine Ausrede, denn das bedeutet ja, wenn doch nur dieses oder jenes Wunder passieren würde, dann würden die glauben, dann wäre doch alles besser. Aber diese Forderung, die greift einfach nicht weit. Denn, das müssen wir festhalten, Wunder führen Menschen nicht automatisch zu einem Glauben, zu einer vertrauensvollen Beziehung. Und die besten beiden Beispiele finden wir direkt im Evangelium, als Jesus seinen Freund Lazarus, das ist ja ein anderer, als der in unserem Gleichnis, von den Toten auferstehen lässt. Und wie wir in Johannes Evangelium im Kapitel 11 lesen, ist die Folge zwar, dass einige Leute glauben, aber die Pharisäer, genau diese Leute, planen Jesus umzubringen. Und als Jesus nach seiner eigenen Kreuzigung selbst von den Toten aufersteht, glauben die Pharisäer genauso wenig und verfolgen die Jünger noch, die von dieser Auferstehung berichten. Und Abraham antwortet jetzt nochmal diesem reichen Mann: Bitteschön, wenn Sie Mose und die Propheten haben, auf die sollen Sie hören. Gott hat sich in seinem Wort gezeigt. Es ist alles gesagt. Und Abraham macht dem reichen Mann deutlich, dass selbst Wunder wie die Auferstehung von den Toten nicht zu mehr Glauben oder Umkehr an Gott führen werden. Für ihn steht fest und damit ist auch das Urteil von Jesus klar. Wer hier Gottes Wort hört auf dieser Erde und davon nicht zu einer Veränderung seines Handelns geführt wird, der oder die werden auch nicht durch irgendwelche übernatürlichen Wunder dazu gebracht werden, ihre Meinung zu ändern. Wer hier aufgrund von Gottes Wort keine Buße tut, wird es wohl auch nicht aufgrund von Wundern tun. Gottes Wort wirkt in Menschen entscheidender als Wunder. Aber wir müssen, es wollen, uns danach ausstrecken. In Hebräer 4, Vers 12 und 13 steht noch einmal, wie Gottes Wort ist, wie es zu uns spricht und wie es uns verändern will. Da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das Verrückte an dieser Stelle ist tatsächlich, und das merken wir durch die ganze Bibel hindurch, dass Gott Worte benutzt, um Menschen zu gewinnen. Er nutzt Predigten wie diese. Er nutzt es, wenn ihr mit euren Nachbarn redet. Er nutzt es, wenn Menschen sich nach ihm ausstrecken und in seinem Wort lesen. Er benutzt seinen Heiligen Geist, um uns von seiner Wahrheit zu überzeugen. Probiere es aus. Was hast du zu verlieren? Zu gewinnen hast du allemal die Ewigkeit in Gottes Nähe und nicht im Schrecken der Gottesferne zu verbringen. Deswegen ist meine letzte Aufforderung, warte nicht auf Wunder, nimm sein Wort ernst. Mose und die Propheten berichten von Gottes Beziehungswunsch und sie rufen zur Buße und Umkehr auf. Jesus tut genau das Gleiche. Und Jesus malt uns mit diesem Gleichnis ganz deutlich vor Augen, dass unsere Missachtung von Gottes Wort in diesem Leben hier ewige Konsequenzen hat. Er tut das mit einer Radikalität, die selbst mir Angst macht. Nur wenn wir uns von Gott in seinem Wort zur Buße überführen lassen, bleibt uns das Schicksal dieses reichen Mannes erspart. Es geht um nichts weniger als darum, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Wir entgehen einem nicht endenden Schreckensszenario, wenn wir hier unser Herz erweichen lassen. Deswegen fordere ich dich auf, suche ihn mit deinem ganzen Herzen. Lies sein Wort und nimm es ernst. Warte nicht auf Wunder. Ich komme zum Schluss. Wir haben uns jetzt gemeinsam das Gleichnis mit seinen drei Hauptpersonen angeschaut, dem Armen und dem reichen Mann. Abraham als die Autoritätsperson entscheidet dabei nicht, wie die Menschen das erwartet haben. Alle Anfragen des reichen Mannes um Hilfe beantwortet Abraham negativ und er gibt die zwei Begründungen. Es gibt ein zu spät und es braucht vorher Erkenntnis und Buße. Als Aufforderung habe ich euch mitgegeben, triff deine Entscheidung für ihn, weise andere Menschen darauf hin, dass es für sie ein zu spät gibt und warte nicht auf Wunder, nimm sein Wort ernst. Wenn du Unterstützung brauchst bei dieser Scheidung oder nicht weißt, wie du diese Beziehung zu Gott bekommen kannst, dann sprich gern hier in der Gemeinde Leute an, sprich mich an. Wir unterstützen euch gerne dabei. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.